Jesus Christus, für diesen Abend und um diesen Abend will ich beten, um deinen Segen. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, das ist das Licht auf dem Weg, den wir gehen sollen. Herr, unsere Berufung entsprechend zu wandeln. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort heute auch unser Herz erleuchtet, unseren Verstand erleuchtet, uns ermahnt, korrigiert, ausrichtet, Mut macht und uns vor allem unsere Berufung und unsere Stellung, Herr, deutlicher werden lässt, Herr, dass es wirklich ganz praktisch in unserem Alltag und unserem Leben eine Relevanz des Evangeliums gibt. Ich bitte dich vom ganzen Herzen um deinen guten Segen und für offene Ohren. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir in dieser Regelmäßigkeit es studieren dürfen. Das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht. Ich danke dir dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte heute so einsteigen, dass ich euch ganz kurz ein Anliegen äußere und dann direkt wir ins Wort gehen, direkt uns die nächsten Verse zuwenden, die Versen, genau, danke, Valentin, die Verse 13 bis 17 gucken wir uns heute an oder fangen damit an, ein, zwei Bibelstunden, also heute und nächstes Mal wahrscheinlich werden wir brauchen und in diesem Tempo habe ich vor, die einzelnen Passagen durchzumachen. Normalerweise ist unser Tempo ja etwas langsamer durch den Petrusbrief. Und der Grund liegt darin, dass ich einen Unterschied mache zwischen Predigten am Sonntag und der Bibelstunden am Mittwoch. Vielleicht habt ihr es noch nicht gemerkt, aber ich habe ein anderes Anliegen. Das gleiche Anliegen natürlich, das Wort Gottes zu predigen und zu verkündigen, aber die Art und Weise unterscheidet sich etwas von, während wir sonntags zum Beispiel durchs Markus-Evangelium gehen, gebe ich eine Auslegungspredigt. Das heißt, wir gehen den Text durch, Vers für Vers, und ich versuche euch, die Herrlichkeit Jesu euch vor Augen zu malen. Das ist mein großes Anliegen, damit ihr unseren Herrn und Löser seht und ihn liebt und euer Glaube darin gestärkt wird, ihr Mut und Hoffnung in Christus habt. Das ist so mein großes Anliegen. Und dadurch, dass auch Gäste ganz oft in Gottesdienst da sind, sollen sie das Evangelium von Jesus einfach hören. Das ist mein Anliegen. Während die Bibelstunde, und meistens kommen Menschen, die schon in Christus sind und die wachsen und tiefer gehen wollen, für mich das Anliegen hat, biblische Theologie zu vermitteln. Das heißt, ich gehe mit euch ebenfalls durch einen Brief, aber in dem Fall durch den Petrusbrief, und nutze die Gelegenheit, anhand dieses Briefes biblische Wahrheiten, theologische Themen, die eine Relevanz für unser Glaubensleben als Christ haben, für euch zu entfalten. Und darum ist das Tempo wesentlich anders als im Markus-Evangelium. Da sind wir schon in Kapitel 8 und jetzt sind wir immer noch Kapitel 2 und von der Zeit her ungefähr das Gleiche. Von daher einfach nur, dass ihr versteht, was der Unterschied ist. Und die Bibelstunde ist ein guter Ort, ist eine Stunde christliche Nahrung in Form von komprimierter Theologie zu hören. Theologie meine ich damit positiv, das ist das Wort Gottes, und einfach diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Das Thema und der Abschnitt, den wir heute miteinander betrachten. Und das ist sehr herausfordernd und ist ein weiterer Abschnitt, der uns in eine tiefe Thematik biblischer Wahrheit hineinführt. Das ist die Verse 13 bis 17. Es geht hier um menschliche Ordnungen, menschliche Einrichtungen, denen wir uns unterordnen sollen. Ob Könige, Gewalten. Ich nehme euch da gleich hinein. Ich lese den Text, dann, dass wir den vor Augen haben, in unserem Herzen haben. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Also ich lese ab Vers 13. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen. Es seien Könige als Oberherren oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unvollständigen Menschen zu Schweigen bringt. Als Freie, nicht als solche, die die Freiheit als Denkmal der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ein kompakter, aber ein sehr, sehr, sehr reicher und sehr, sehr wichtiger Abschnitt, den ich mit euch miteinander anschauen möchte. Woher kommen wir? Wir kommen von unserer Berufung, von unserer Stellung als Kinder Gottes, was dies bedeutet, dass wir berufen worden sind und die Stellung zu einem heiligen und königlichen Priestertum berufen worden sind. Die Funktion eines heiligen königlichen Priesters ist ein Abgesondertsein, ein Leben in der Absonderung, in der Verwendung für Gott, vor Gott, für die Menschen. Das ist ein königlicher heiliger Priester. Also Gott stellt ihn beiseite, holt ihn heraus aus seinem aus seinem alten Leben sozusagen, sondert ihn ab für ein ganz bestimmtes Ziel. Wir haben es von Petrus gehört. Unsere Berufung ist ein Leben als ein königliches, heiliges Priestertum, um die Herrlichkeit des Evangeliums zu bezeugen, als Zeugen in dieser Welt. Das ist unsere Berufung. Petrus spricht darüber und erinnert uns mit welcher Gesinnung, mit welchem Verständnis wir diese Priesterschaft leben sollen. Und er erinnert uns in Vers 11, das haben wir uns angeschaut, dass wir wiederum Fremdlinge sind. Und wenn er das uns sagt, dann sagt er damit nichts anderes: Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind herausgerufen, herauserwählt, abgesondert, und das bringt uns in die Stellung: Wir sind Fremdlinge, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Dann aber sagt er, dass wir nicht nur Fremdlinge, sondern auch, dass wir Beisassene sind. Und damit sagt er, wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir leben noch in der Welt. Und das bringt nämlich eine Spannung mit sich. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, aber wir sind noch diese Welt, wir leben noch in dieser Welt. Wir haben kein Bürgerrecht mehr in dieser Welt, wir haben Bürgerrecht im Himmel, aber wir haben noch eine Staatsbürgerschaft, in dem Fall sind wir Deutsche, oder je nachdem, ich weiß nicht, welche Staatsbürgerschaft ihr habt, ich habe meine Deutsche. Wir gehören rein politisch und weltlich in eine menschliche Ordnung und nach Deutschland und hier Schwäbisch Gmünd oder Heubach oder Wettringen oder wie auch immer, ja? Baden-Württemberg. Wir gehören und leben als Beisassene. Das heißt, wir sind mit dabei. Wir leben hier mittendrin. Also nicht von dieser Welt und zugleich aber in dieser Welt. Und das löst eine Spannung aus. Und dann sagt er, und das müssen wir wissen, wenn wir unser Priesterdienst leben, müssen wir das wissen. Nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt mit der Funktion, ein Sklave, ein Diener zu sein. Und zwar leidend, kämpfend, ringend, verwendend. So, das ist unsere Aufgabe. Ich nehme euch ganz kurz hinein, dass wir einfach uns nochmal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Jesus hat Petrus und somit die Aposteln vorbereitet, die wiederum das an uns weitergegeben haben. Geht mal mit mir ganz kurz ins Johannesevangelium. Ich will euch diese Spannung kurz nochmal vor Augen führen und das zeigen, warum Petrus das schreibt, was er schreibt. Johannesevangelium, Kapitel 15. Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 sind intensive Kapitel, in denen Jesus seine Jünger ganz besonders sie vorbereitet auf das, was kommt. Er ist da ab Kapitel 13 im Johannesevangelium im Obergemach. Die erhalten das Abendmahl und ganz viel Lehre, ganz viel Unterweisung findet statt. Und dieser ganze Abschnitt, diese Fülle an Informationen, das findet alles an diesem Abend statt. In ein paar wenigen Stunden hat er das ihnen gesagt. Und dazu gehört eben auch, dass er sagt, ich werde leiden, ich werde sterben und ich lasse euch nicht allein. Ich schicke einen Beistand und er bereitet sie vor auf das, was kommt. Er bereitet sie auf ihr Zeugendienst vor, er bereitet sie davor, ein Leben zu leben um des Evangeliums willen. Und er sagt, ich lasse euch in der Welt, ich gehe von der Welt, aber ich lasse euch in diese Welt. So wie mein Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich euch auch in der Welt. Ihr seid zwar nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Und dann erklärt er, so wie er selbst in die Welt kam und sie ihn gehasst haben, ihn verfolgt haben, ihn sogar getötet haben und er wieder zum Vater geht. So sagt er, so wird es auch euch ergehen. Ich bin nicht von der Welt, ich bin in die Welt gekommen und so seid ihr auch nicht in der Welt, aber ich sende euch in die Welt und wie es mir erging, so wird es euch ergehen. In diesem Zusammenhang bereitet sie vor, das ist keine gute Unterweisung für sie gewesen, darüber haben sie sich nicht sonderlich gefreut. Und er sagt, betrübt nicht, ängstigt euch nicht, es gibt eine Zeit, ihr werdet euch riesig darüber freuen. Also er nimmt sich ganz bewusst Zeit für die. Kapitel 15, ab Vers 18, ja, das ist jetzt, ich denke, so sieht es bei mir anders aus, wie ich es gewohnt kenne, ich bin im Markus-Evangelium, das sieht anders aus. Kapitel stimmt, die Worte nicht. Ab Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vorher gehasst hat. Also wenn ihr das erlebt, dann erinnert euch, die hat mich auch schon gehasst. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt euch das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst die Welt euch. Ja, hasst euch die Welt. Das ist das, was wir im Petrusbrief an Anfang an gesehen haben. Unsere Erwählung bringt die Feindschaft. Unsere Erwählung bringt die Fremdlingschaft. Unsere Erwählung bringt ein anderes Sein. Und somit auch eben mit all diesen Konflikten. Und Jesus sagt das ihnen. Aber dann sagt er Folgendes, interessant, Vers 20. Gedenkt des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht höher, nicht größer als sein Herr. Also ihm wird es gleich ergehen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch euer Wort halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie nicht den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre, um zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch mein Vater. Jesus sagt, wichtig, wir sind nicht von der Welt. So, und sagt, haben sie mich gehasst, werden sie euch hassen. Haben sie mein Wort nicht angenommen, werden sie euer Wort auch nicht annehmen. Haben sie aber mein Wort angenommen, werden sie auch euer Wort annehmen. Euch wird es so gehen, wie es mir ging. Es gibt zwei Reaktionen. Die einen werden es hassen und werden es verleumden. Und die anderen werden es annehmen und werden gerettet werden. Diese beiden Auswirkungen in der Welt wird es geben. Und darum ist Jesus in die Welt gekommen und darum lässt er auch uns in dieser Welt. 16,33 sagt er Folgendes. Johannes 16,33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ist gut, gell? Das heißt, warum, inwieweit Frieden habt. Ich habe euch das gesagt, dann, wenn es passiert, könnt ihr es einordnen und sagen, ah, das ist, was Jesus will. Es ist Gottes Wille. Und dann kommt Frieden auf unser Herzen. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Geht mir Kapitel 17. Das ist das Schönste, was wir im Johannesevangelium haben. Wirklich, mit das Schönste. Ist uns gut bekannt. Ich möchte euch ein paar Verse daraus vorlesen. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, sagt Jesus zu seinem Vater, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Das heißt, in der Welt gibt es welche, die gehören dem Vater. Und Jesus ist gekommen in die Welt. Wozu? Damit er ihnen das Wort sagt, damit ihnen das Zeugnis gibt, damit sie, die dem Vater gehören, auch wirklich zum lebendigen Glauben und zum ewigen Leben kommen. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dieses Wort glauben. Also dazu muss man gesandt sein und das Wort muss gepredigt werden. Also, und Jesus sagt, die du mir aus der Welt gegeben hast. Es gibt in der Welt welche, die Gott gehören. Und dann betet er weiter, jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Jesus bittet nicht allgemein für die ganze Welt. Jesus bittet für die, die ihm gehören. Und es gibt, und er weiß um die, die in der Welt sind. Und das sind die Seinen. Und für die ist er gekommen, für die Seinen, um sie zu retten. So, jetzt schaut mal, ich lese ab Vers 13 weiter. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Nochmal, erinnert und sagt darüber und betet das laut, dass die Jünger hören, dass sie Freude darüber haben. Er erklärt nochmal, sie sind nicht von der Welt. Und das ist der Grund, warum sie sie hassen, warum die Welt sie hassen wird, warum sie verleumderisch über sie reden werden, warum sie sie verfolgen werden, ja, warum sie sogar töten werden. Der Grund, weil sie nicht zu dieser Welt gehören. Ganz, ganz wichtig. Und dann sagt aber Folgendes, Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Von wem redet er jetzt? Von wem hat er vorher geredet? Von wem hat er die ganze Zeit geredet? Von den Jüngern. Er sprach von den Jüngern. Und dann können wir sagen, ja gut, Geld hat nur den Jüngern dieser herrliche Abschied. Und dann kommt Jesus und sagt, Papa, aber wir reden ja nicht nur von den 11, gell? Denn einer ist ja, hat er vorher gesagt, der ist verloren, weil der, wir reden nicht mehr. Wir reden auch von all denen, die durch sie, weil ich sie in die Welt sende, zum Glauben kommen, gell? Auch für die gilt das Gleiche, bewahren, beschützen und zum ewigen Leben kommen. Und die sende ich in die Welt, damit sie all die Deinen in der Welt zu uns holen. Das ist der Auftrag. Das ist der Auftrag. Darum sind wir noch in der Welt. Darum leben wir noch da. Darum holt uns Jesus noch nicht sofort. Ein Zeugnis des Evangeliums von Christus zu sein, damit Menschen, die Gott gehören, zum ewigen Leben gelangen. Darum gibt es uns noch hier. Hohe Berufung, oder? Das ist das hohe priesterliche Amt, zu verkündigen, dass wir vom Finsternis ins Licht kommen können oder gekommen sind. Also, und er bittet für ihren Dienst, damit dieser Dienst des Evangeliums geschehen kann. Und dann sagt er Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Glaubt die Welt? Auf einmal sagt er, Papa, ich bitte nicht für die Welt. Und hier sagt er, damit die Welt glaubt. Was, wieso? Wer sind die, die jetzt auf einmal glauben? Die du mir aus der Welt gegeben hast. Das ist das Ziel. Papa, wir lassen sie in der Welt. Sie kommen auch noch mal zu uns. Sie kommen zu mir. Ich will, dass sie zu mir kommen. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Sie sollen all das sehen, was ich ihnen erzählt habe. Aber sie müssen noch bleiben. Warum? Damit die Welt glaubt. Sie müssen zum Zeugen sein, noch bleiben. Das ist die Berufung. Eine hohe Berufung, aber zugleich eine privilegierte Berufung. Und dann sagt er, Vers 23, ich in ihnen und du in mir, dass auch sie eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist das Ziel, die vollkommene Liebe. Wahnsinn. Ich will euch nur mit diesem Hinweis euch daran erinnern, was es bedeutet, dass wir Fremdlinge und Beisassen sind. Mit welchem Ziel? Fremdling, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Beisassen, wir sind noch in dieser Welt. Und mit dem ganzen Ziel, damit die Welt erkenne. Das ist unser priesterlicher Dienst. Und Petrus erinnert die Gemeinde daran, dass sie diesen priesterlichen Dienst zu tun haben. Und zwar vor der Welt. Und er sagt, ja, in den Leiden und in den Prüfungen und in Schwierigkeiten ist unser Zeugnis, ist unser Dienst am Evangelium. So wie Christus. Darum sagt er, haltet Christus in eurem Herzen heilig, dass Christus als Vorbild des Zeugnisses des Evangeliums in Leiden und durch Leiden das Evangelium kundzumachen. Und so ermutigt er Dinge. Die Kernaussage ist folgende. Petrus ermahnt die Gemeinde wirklich, voller Liebe und Mitgefühl, aber ermahnt, durch das Leben ein Zeugnis des Evangeliums zu sein. Er erinnert sie nochmal, wozu sie berufen worden sind. Und er sagt, dass wir durch das Leben und durch unser Tun die Welt, die gegen uns schlecht redet, die uns hasst, die uns verfolgt, die uns übel tut, dass wir sie zum Schweigen bringen. Wir können das anders formulieren. Wie bringe ich meine Feinde zum Schweigen? Wie stopfe ich meinen Feinden das Maul? Das ist die. Bitte? Ein bisschen Wasser geben oder ein gutes Steak und dann haben sie erstmal lange zu kauen. Die Botschaft ist, indem wir Gutes tun. Das ist ja echt schwer, gell? Indem wir Gutes tun. Umgang mit in allen Leiden, Umgang mit denen, die über uns übel reden. Schaut mal Kapitel 2, Vers 12, was er sagt. Und führt euren Wandel unter Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen, am Tag der Heimsuchung. Haben wir uns angeschaut. Aber das ist der Punkt. Die Quintessenz ist, durch den guten Wandel, ihr blödes Gerede, ihr falsches Gerede, ihr unberechtigtes Gerede, ihnen jeden Grund zu nehmen, dass sie uns lästern können. Petrus sagt andersrum, gibt ihnen keinen Grund, dass ihre Lästereien wahr sind. Gebt ihnen keinen Grund dafür. Nehmt ihnen jeden Grund weg, damit sie Recht behalten. So stellt sie bloß als Lügner, als Übeltäter, als falsche Zeugen, als Verleumder, indem ihr ein Lebenswandel führt, das ohne Anklage ist. Das ist schon hoch, gell? Jetzt verstehen wir, warum Petrus unsere Berufung uns erinnert. Ein heiliges Priestertum, eine heilige Nation, Kinder des Gehorsams, all diese Titel, die er bezeichnet hat, warum die Wiedergeburt notwendig ist und all diese Dinge. Schlüsselwort, könnten wir so sagen, je nachdem, welchem Zusammenhang man das liest, gibt es eins oder zwei Wörter, ist das Gutes tun. Jetzt kommt es darauf an, wenn er sagt, führt euren Wandel, wie leben wir als Zeugen? Petrus redet hier als Gemeinde, er redet nicht von Predigern, er redet jetzt von jedem einzelnen Gläubigen und er redet von gutem Tun. Das heißt, unser Lebenswandel, unser Leben soll ein Zeugnis des Evangeliums sein. Ich will andersrum sagen, das, was wir tun und sollte das Evangelium des Wortes fördern und nicht zunichte machen. Das ist das große Anliegen, das Gutes tun. Wir sollten als solche leben, die nicht von dieser Welt vereinnahmt sind. Wir sollen als solche leben, die nicht so leben, als ob die Welt ihnen gehört und sie ihr Bürgerrecht haben und das Ziel des Lebens letztendlich hier alt zu werden und das Leben zu genießen. Das ist die Gefahr, in der wir stecken. Und das Peter sagt, nein, wir sind Fremdlinge. Die Gefahr, die aber damit mit dieser Fremdlingschaft steckt, ist, dass wir so ignorant und so ohne Mitleid und so distanziert von dieser Welt sind, dass sie uns absolut egal ist. Versteht ihr? Dass wir sagen, hey, ich gehöre eh nicht zu dieser Welt, mein Bürgerrecht ist im Himmel, was interessiert mich diese Welt? Und wir ziehen uns komplett zurück von dieser Welt. Genau das ist der Punkt. Was Petrus uns deutlich macht, wenn er sagt, menschliche Ordnungen bzw. menschliche Einrichtungen sollen wir uns unterordnen. Wie leben wir in dieser Welt? Das ist die spannende Frage. Obwohl wir Fremdlinge sind, sind wir Beisassen. Wir leben noch hier und wir haben verschiedene menschliche Ordnungen. Wir haben verschiedene menschliche Einrichtungen. Und wenn ich jetzt menschliche Einrichtungen sage, dann meine ich damit nicht, was wir Menschen erfunden haben. Das meint Petrus auch nicht. Menschliche Einrichtung ist nicht, da hat sich ein XY-Mensch was ausgedacht und die Bibel sagt, du musst dich aber unterordnen. Das ist nicht das, was Petrus meint. Es gibt menschliche Einrichtungen, das ist Familie. Es gibt menschliche Einrichtungen, das sind Könige. Es sind menschliche Einrichtungen, das sind Statthalter. Das sind menschliche Einrichtungen, dann gibt es Bürgermeister. Es gibt ein Bund und Land und ein Gesetz und Ordnung und Straßenverkehrsordnung und all diese Dinge. Und die Bibel fordert uns auf, diesen menschlichen Einrichtungen uns zu unterordnen. Warum? Wir können nicht sagen, wir gehören nicht zu dieser Welt, dann interessieren uns auch diese menschlichen Einrichtungen nicht. Glaub mir, so leben viele Christen, es gibt welche. Und es gibt welche, die sind radikal. Sie sehen sich eben als andere, darf ich sagen, Reichsbürger, gibt es ja auch so, wirkliche Reichsbürger, gell? Sie unterwerfen sich nicht der deutschen Regierung. Ja, ich sage es so, wie es ist. Und wir kennen das in den Nachrichten, da muss die Polizei anrücken mit Maschinengewehren, weil die sich selbst sogar bewaffnen. Und in gewisser Weise gibt es auch Christen, die so leben. Die sagen, ich gehöre in ein anderes Reich, ich bin ein Himmelsbürger und darum gehöre ich nicht in diese Welt. Also kann mir diese irdische Welt nichts mehr sagen. Mein König ist Gott, mein Bürgerrecht ist Himmel. Was interessieren mich die Gesetze und die Richtlinien dieser Welt? Das kann man sich auch machen, gell? Was interessiert mich die Straßenverkehrsordnung? Da steht mit 50 durch die Kurve, mein Auto schafft es mit 180. Als man dann diese Kurve und die Berechnung gemacht hat, gab es halt nur andere Autos. Gell?
Was interessiert mich? Ich gehöre nicht dazu. Ich habe selten bei einer Vorbereitung so lachen müssen. Ich sitze allein im Büro, ich musste gefühlt echt 5 Minuten lachen. Vielleicht war es nur von der Situation für mich so komisch. Ich las verschiedene Auslegungen und von einem Prediger. Und er schreibt, dass er sich darüber wundert, dass Menschen oder dass Christen, Brüder und Schwestern zu ihm kommen und ganz stolz erzählen, sie haben ihr Leben lang noch nie auf Gesetze Acht gegeben. Und sagen, ja warum, ich bin ein Himmelsbürger. Mein Bürgerrecht ist im Himmel und die sind ganz stolz drauf. Ja, frei vom Gesetz, genau. Und er sagt, er steht da und dann sagt einer, ich beachte keine Straßenverkehrsordnung, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Und dann sagt der Pastor, ja, wenn du so weiterlebst, kommst du bald in den Himmel. Wenn du so weiterfährst ohne Straßenverkehrsordnung, bist du schnell ein Himmelsbürger. Ich muss, keine Ahnung, wenn ich das erzähle, ist es nicht so witzig, als ich es gelesen habe. Ich musste mich da echt totlachen. Ja, klar, dann ist es schnell vorbei mit dem irdischen Bürgerrecht. Da haben wir schnell ein himmlisches Bürgerrecht, wenn wir das nicht beachten. Also es ist wirklich so eine Spannung. Und die Gefahr ist eben da. Und ist die große Gefahr, dass man eben als Fremdling und als Beisassen sagt, mein Herr, mein König ist Gott, Herr Jesus Christus, was hat mir der König, was hat mir die Bundeskanzlerin, was hat mir der Bürgermeister, was hat mir der Staat überhaupt noch was zu sagen? Sie haben mir nichts zu sagen. Und dementsprechend, und jetzt achtet mal, die Freiheit, die wir in Christus haben, als Denkmantel der Bosheit gebrauchen, um ihre fleischlichen Begierden auszuleben. Schaut mal, in Kapitel 2, Vers 1, wie hat er angelegt? Geliebte, ich ermahne euch, als Beisassen und Fremdling, da erinnert nochmal, dass ihr euch den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, gegen das Leben streiten, enthaltet. Das heißt, wenn ihr nicht zu dieser Welt gehört, dann lebt dann nicht euer fleischlichen Begierden aus. Und oft ist das eben ein Deckmantel, Petrus schreibt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Denkmantel der Bosheit haben, Vers 16. Das heißt, wir können nicht sagen, Fremdling, ein Beisaßen, ein anderes Bürgerrecht und jetzt kann ich meine fleischlichen Begierden voll ausleben. Habsucht, Spaß, ich überlege, welche Süchte man da alles hinein aufzählen kann. Ihr wisst, was ich meine. Ich könnte all meine fleischlichen Begierden dann frei leben und ich bin niemandem und nichts untertan. Fertig. Und dann kann man das Ganze aber noch sehr fromm darstellen und sehr christlich und sagen, hier, die haben mir nichts zu sagen, ich bin ein Christ, ich bin frei. Die Gefahr ist da und das haben anscheinend viele getan oder einige und bis heute. Man muss nicht sich vorne hinstellen und sagen, ja, ihr könnt, habt mir nichts zu sagen. Jetzt komm ich langsam zu dem Eigentlichen. In der Art und Weise, wie wir von Königen und Oberherren, andersrum, wie in der Art und Weise, wie wir mit menschlichen Einrichten umgehen, bezeugen wir das Evangelium oder zerstören wir das Zeugnis? Das ist ganz, ganz wichtig, in der Art, wie wir damit umgehen, gerade mit diesen Einrichtungen. Es kann zu zwei Dingen führen. Das eine ist, es führt uns voll in die Gleichgültigkeit und Missachtung jeder Autorität. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, nicht genauso schlimm und nicht zu verachten, ist, dass man in eine andere Seite, auf der anderen Seite runterfällt und das ist jetzt momentan, was heißt momentan, schon seit ein paar Jahren ist das jetzt so, das Gemeindekonzept, dass man die ganzen neuen Gemeindeformen, man lebt, oder euch das deutlich machen. Man versucht, die Welt zu transformieren. Man versucht, die Welt zu retten, indem man sie gut macht. Ein politisches Engagement, ab in die Politik, soziales Engagement,
ab in die Sozial- und mit dem Anliegen, wir werden die Welt von innen reformieren, nicht nur reformieren, von innen transformieren. Das heißt, wir müssen alle Politiker werden und wir müssen Könige werden und Statthalter werden und Bürgermeister werden. Und dann können wir die Welt von innen besser machen. Wir müssen uns da in all diesen Dingen, Belangen der Welt, müssen wir uns nicht nur einmischen, sondern wir müssen Teil davon werden. Und dann, wenn wir in die Welt und mit der Welt verschmelzen, dann wird die Welt besser. Es ist eine ganz starke Bewegung und sie distanziert sich ganz bewusst zum Beispiel von dem Anliegen, die Welt ist nicht mehr zu retten. Die Welt geht verloren. Die Welt steht unter dem Zorn Gottes. Wir müssen welche aus der Welt retten. Und sie sagt, nein, wir müssen die Welt retten, nicht welche aus der Welt. Man missioniert nicht mehr, man evangelisiert nicht mehr, man lebt nur noch so in der Welt und tut Gutes. Begriffe sage ich euch, weil die werden euch immer, je länger die Zeit ist, das wird immer wieder kommen. Man sagt nicht mehr missionieren oder Mission, sondern missional. Man hat sogar bestimmte Begriffe erfunden, damit man sich von dieser Überzeugung abtrennt. Das heißt, die Welt mit dem Guten zu verändern, das nennt man missional. Oder eben Transformation, die Welt umarmen. Das sind in diesen beiden Extremen, die beiden Extremen bewegen wir uns. Dieser Text bringt uns dahin, über die Aufgabe der Gemeinde nachzudenken. Welche Rolle, welche Aufgabe haben wir als Gemeinde, als ein königliches Priestertum, als ein geistliches Haus, Kostbarede, welche Aufgabe haben wir in der Welt? Sagen wir, mit der Welt wollen wir nichts zu tun haben und wir ziehen uns komplett zurück. Darf ich ein bisschen fies sein, als Russlandsdeutsche uns selbst zu schützen, selbst zu bewahren, in uns selbst ein Kokon zu bilden und dann bleiben wir für uns und niemand darf hinein? Hauptsache wir überleben. Kennt ihr das, ja? Das ist ein bekanntes Phänomen. Und das andere Extrem, sich komplett zu öffnen, in der Welt vollkommen aufzugehen und somit die Welt zu retten. Diese beiden Extreme gibt es. Oft ist der Weg der Schrift ein schmaler und genau dazwischen. Ein schmaler Weg. Und die Frage, die wir uns da von diesem Text uns stellen müssen, ist, welche Aufgabe, welche Funktion hat die Gemeinde und wie wird sie wahrgenommen? Wie, welche Verantwortung, welche Rolle, welche Aufgabe haben wir zu tun? Wenn es heißt, das Ziel ist, die Übeltäter, die Übelreden, die Gemeinde verleugnen, die uns verleugnen, in all verschiedenen, wir werden kurz darüber nachdenken müssen, welche Verleumdungen gibt es, die uns verleugnen, sollen ja mit dem Ziel durch unser Lebenswandel dahin gebracht werden, dass wenn Gott sich ihnen naht, wenn Gott in der Gnade sich ihnen naht, ihnen das als Grundlage, als Vorbereitung dafür dient, dass sie das Evangelium erkennen. Das hat der Petrus doch geschrieben. Wogegen sie uns als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen, am Tag der Heimsuchung. Bekehrt werden sie nicht durch gute Werke, Freunde. Bekehrt werden sie durch was? Durch die Heimsuchung Gottes. Aber wenn Gott sie heimsucht, dann soll sie unser Leben nicht sie daran hindern, das anzunehmen. Das ist der Punkt und der ist sehr, sehr wichtig. Bekehrt nicht durch gute Werke, sondern durch die Heimsuchung Gottes. Aber durch welche guten Werke bereiten wir den Boden für die Heimsuchung Gottes vor? Was können wir Gutes tun, damit, wenn Gott die Menschen heimsucht, sie sich zum Glauben wenden? Das schreibt er. Und wisst ihr, es gibt ein Wort, das jetzt in dreimal wiederholt wird und dreimal uns ein gutes Werk zeigt. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Unterordnung. Ich weiß nicht, was ihr unter guten Werken euch vorgestellt habt. Petrus beginnt und sagt, ordnet euch unter. Das ist das gute Werk. Und da sagt er einmal in Bezug auf menschliche Ordnung, Einrichtungen. Ordnet euch unter. Und dann geht er hin, bringt uns drei Beispiele. Er sagt, ordnet euch von Königen und Statthaltern unter. Wie allen, warum und was ist mit den Bösen und wie ist das so und wenn die Politik machen und wenn sie ungerecht sind, wenn sie betrügen und wenn sie Macht, können wir das überhaupt? Und wenn sie sogar antichristlich sind, wenn sie sogar atheistisch sind, dürfen sie das überhaupt? Und dann ist die. Und Petrus sagt, ordnet euch unter. Dann geht er hin, schaut mal Kapitel
2, Vers 18. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den allen Herrn. Das Nächste. Mit welchen guten Werken kann ich der Boden für die Könige und Statthalter vorbereiten? Ich muss mich unterordnen. Mit welchen guten Werken kann ich den Boden zur Bekehrung von den Hausherren vorbereiten? Durch Unterordnung. Dann geht er weiter, Kapitel 3, Vers 1. Ebenso bezieht sich auf das alles, was vorher war. Ebenso ordnet euch, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. Das Nächste, er arbeitet sich runter, kommt zu den Frauen. Und was sagt er? Ebenso. Das Anliegen, das Prinzip, genau das Gleiche. Welche gute Werke können wir tun, damit Gott, wenn er meinen Mann heimsucht, dass er zum Glauben kommt? Tu gute Werke. Welche gute Werke muss ich tun, damit, wenn Gott meinen Chef heimsucht, er zum Glauben kommt? Tu gute Werke. Ordne dich unter. Welche gute Werke muss ich tun, dass, wenn Gott unsere Regierung heimsucht, sie zum Glauben kommen? Ordnet euch unter. Das heißt, die guten Werke bei Petrus mit dem Ziel der Bekehrung ist Unterordnung. Ein Schimpfwort. Wer ordnet sich gern unter? Da rebelliert es ja in allen und alles. Unterordnung. Wie? Nee, keine Unterordnung. Individualität, der Kunde ist König, ich bin der Herr und ich habe das Sagen, ich bestimme und ich. Und da sind wir wieder bei fleischlichen Begehren. Das Ich im Zentrum, das Fleisch. Spannungen und all diese Dinge. Ich möchte euch weiterführen, also in diese ganze Thematik nehme ich euch hinein. Für mich eine sehr wichtige Thematik, persönlich auch. Und lerne, damit umzugehen. Ich möchte euch kurz den Aufbau zeigen vor diesen Versen, Verse 13 bis 17. Das heißt, wir gucken uns eine der menschlichen Einrichtungen und wir gucken uns, das heißt, staatliche Mächte, also Könige und Oberherren. Ich glaube, wenn er sagt, ordnet euch allen menschlichen Einrichtungen, dann meint er jetzt nicht nur, er redet jetzt nicht nur von Staat oder von einem Königreich oder sonst, sondern er meint das, was jetzt kommt. Es gibt eine Parallele im Epheserbrief. Kennt ihr die? Kapitel 5. Paulus beginnt Kapitel 5 wie? Ich ermahne euch, dass ihr euch einander unterordnet. Und dann geht's. Was kommt als Nächstes? Frauen den Männern, Kindern den Eltern, Sklaven den Herren. Die Feministinnen, die sagen so. Die lesen den ersten Vers, ordnet euch einander unter und die sagen, aha, der Mann der Frau und die Frau den Mann. Steht da, einander unterordnen. Von wegen, Frau dem Mann. Kann man auch machen. Aber Paulus meint nicht, sondern er meint, er bringt, das ist die Überschrift und sagt, das ist die Art und Weise, wie man sich einander unterordnet. Er bringt Beispiele. Genau das Gleiche macht Petrus auch. Ordnet euch allen menschlichen Einrichtungen. Könige, Oberherren, Herren, Männer. Überall, wo es Unterordnungsprobleme gibt, da muss man das tun. Freunde, ihr ahnt, aber vielleicht, ich hoffe, ihr ahnt, wenn nicht, dann, wie sehr das mit dem Evangelium zu tun hat. Wie begann das Evangelium wirksam zu werden? Wer hat sich selbst erniedrigt und sich unterordnet? Und wurde Mensch und Sklave, unser Herr. Und was sagt er? Habt die Gesinnung Christi in euch. Wer sich nicht selbst erniedrigt, wird Gott nicht erhöhen. Wer sich selbst nicht demütigt, wer sich selbst nicht dem Evangelium der Botschaft Gottes unterordnet, wird nie gerettet werden. Die Unterordnung ist der Schlüssel zu Buße und Umkehr. Was sollen aber die Menschen lernen? Was war das Problem von den Engeln? Warum sind sie gefallen? Hochmut. Was bringt Jesus ihnen durch die Gemeinde bei? Demut. Wie zeigt sie sich? In der Unterordnung. Oder eben auch nicht. Also das, wie macht Petrus das? Also nochmal Entschuldigung für die Zwischeneinschübe. Guckt mal Verse 13 bis 17. Ich möchte euch 6 Punkte zeigen, die er uns, an denen ich euch wie eine Perlenkette euch diese biblischen Wahrheiten über die Unterordnung und über dieses ganze Thema, über Könige und Oberherren entfaltet. Ich möchte euch dieses 6 Punkte, das sind es bei mir, es spielt keine Rolle, wie viele sind. 6 ist eine gute Zahl für Menschen. 7 ist ganz und 6 heißt Mensch. Das heißt, es gilt dir. 6 Punkte, die dir gelten, die du wissen musst. Im Umgang, wie ich mit menschlichen Einrichtungen beziehungsweise Regierungen, wie ich mit denen umgehe. Erstens, wir haben in Vers 13 einen Befehl. Es startet mit einem Befehl. Ordnet euch unter. Wie beginnt es nicht? Ich hätte gern, wenn ihr Lust hättet, es wäre schön, bitte ich euch, bei Gelegenheit. Ihr dürft, wenn ihr wollt. Aber ihr seid ja frei, müsst ja nicht. Nein, es ist ein Befehl. Ist es dir klar? Ist es dir klar, dass das, was jetzt kommt, in der Schrift steht und dass es dir klar, dass ein Befehl ist und letztendlich, dass du keine andere Wahl hast? Was haben wir gelernt, als wir Kinder wiedergeboren sind? Sind wir zu welchen Kindern geworden? Wie werden wir bezeichnet? Kinder des Gehorsams. Okay? Oder nicht? Das ist das Kennzeichen der Kinder Gottes jetzt. Vorher waren ungehorsam. Jetzt sind wir Kinder des Gehorsams. Und jetzt kommt Petrus und sagt, deswegen macht er all die Vorarbeit, erinnert, geht Kinder des Gehorsams. Ja, und dann kommt er und sagt, ordnet euch unter. Das ist ein Befehl, das ist ein Auftrag. Keine Wahlmöglichkeit. Es beginnt so. Wir haben keine Alternativen darüber. Wir können da nicht ausweichen, rechts, sondern links. Das ist ein Befehl. Keine Ahnung, mir liegt es auf Herzen, das nochmal zu sagen. Ich hab den Eindruck, es ist uns nicht klar, dass es ein Befehl ist. Das ist kein Picknick, das ist kein Buffet, wo wir uns das rauspicken, was uns gefällt und was nicht. Wir gehen durch, schmeckt mir, nehme ich, gefällt mir nicht, bleibt liegen. Das musst du komplett schlucken. Entweder ganz oder gar nicht. Das ist deine und meine Berufung, darum sind wir in dieser Welt. Das, was hier mit der Unterordnung ist, ist ein Dienst für die Welt. Das ist ein priesterlicher Dienst für die Welt, damit sie zum Glauben kommt. Du ordnest dich unter, damit die Welt zum Glauben kommt. Und nicht, das muss ich mal machen, weil es halt so ist, halt die Regierung. Ist halt so ein Gesetz. Nein, das Ziel ist, sie sollen ja zum Licht kommen. Von der Finsternis zum Licht. Wie ist ihr Zustand? Unverständlich, Unwissenheit. Und sie sollen da rauskommen, sie sollen befreit werden aus ihrer Unwissenheit, aus ihrer Unverständlichkeit. Also, wir gucken uns diesen Befehl an, das erste Befehl. Zweitens, wir müssen uns angucken den Ausmaß des Befehls. Was steht da? Ordnet euch unter, das ist der Befehl. Und der Ausmaß ist, ordnet euch manchen menschlichen Einrichtungen. Ordnet euch den guten menschlichen Einrichtungen. Ordnet euch fast allen menschlichen Einrichtungen, außer die Götzendienst betreiben, die manipulieren, die weiß was ich tun, sich bereichern, manipulativ sind, die gegen Gott sind, antichristlich sind, denen nicht. Steht es da? Petrus schreibt, ordnet euch allen menschlichen Einrichtungen. Zu welcher Zeit schreibt er das? Zur Zeit des Kaiserkultes, gell? Der Kaiser war der König war der Kaiser. Und einer von diesen Kaisern, unter denen Petrus starb, war Nero. Ist das euch ein Begriff? Ein Homosexueller, ein Selbstverliebter, ein Geistesgestörter, Zerstörer, Verfolger der Christen, der sie als Fackeln gebraucht hatte und um seine Vision zu verwirklichen, sie beschuldigte, Rom angezündet hat und all diese Dinge. Und Petrus starb unter diesem Mann. Und er schreibt was? Ordnet euch menschlichen Einrichtungen außer dem Kaiser, außer Nero. Hoffentlich kommt danach ein besserer, dem könnt ihr euch unterordnen. Den Guten. Ordnet euch den guten menschlichen Einrichtungen. Nein, später schreibt er, ordnet, ihr Heraussklaven, ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter, nicht allein den Guten und den Milden, sondern auch den Verkehrten. Wem muss man sich unterordnen? Ja, nur den Guten. Die Schrift sagt, wem auch unterordnen? Auch den Verkehrten. Nein, mit dieser Regierung komme ich nicht klar. Werde ich nicht unterstützen? Werde ich nicht helfen? Werde sie nicht bezahlen? Nein, auch den Verkehrten. Ja, auch den. Warum? Wie geht das? Müssen wir uns 1-2 Gedanken darüber machen. Also, das ist der Ausmaß. Und der Ausmaß ist gewaltig.
Befehl ist klar, ordnet euch unter, das Ausmaß allen menschlichen Einrichtungen. Was ist das Motiv? Das ist der drittens Motiv. Wir müssen uns Gedanken machen, warum? Warum müssen wir das tun? Warum müssen wir diesen menschlichen Einrichtungen unterordnen? Schaut mal, was da steht. Um des Herrn willen. Warum? Wegen dem Herrn. Wegen unserem Jesus. Warum machen wir das nicht? Wegen unseren Politikern. Warum machen wir das nicht? Ja, wegen den guten Menschen. Warum machen wir das nicht? Wegen den Gesetzen, die man halten muss. Warum machen wir das nicht? Ja, weil der Kommunismus das einzige richtige System ist. Und weil die Sozialdemokratie das einzige wahre System ist. Darum, wir machen das nicht für, im Kampf für ein politisches System, in einem Kampf für irgendein ein Amt oder sonst. Wir machen das aus einem Grund, für den Herrn, weil er es will. Ist es dir klar, dass der Herr das will? Dass du dich auch den bösen Mächten unterordnest? Ist es uns klar? Warum will das der Herr? Wir wissen aber mittlerweile, wir haben schon ein bisschen gelernt, gell? Hat was mit der Priesterfunktion zu tun. Warum kam Jesus in diese Welt und ordnete sich einem verkehrten Pharisäer- und Sadduzäer-System? Warum wurde ein Jude? Einen kaputten, einem, wir haben im Markus-Evangelium gelernt, dass dieses eigentlich eine falsche Religion war, oder? Von denen er sagt, hey, euer Vater ist der Teufel. Warum ordnete er sich da drunter? Wisst ihr, dass er dann sogar Steuern zahlte, obwohl er keine Steuern zahlen müsste? Sie müssen den Tempelsteuer zahlen. Und dann fragt er die Jünger, wer muss zahlen, die Diener oder der Sohn eines Königs? Was sagen die Jünger? Ich glaube, Matthäus-Evangelium. Ja, natürlich die Diener, der Sohn eines Königs zahlt doch keine Steuern. Er kriegt es doch. Sagt er, gell? Das heißt, ich müsste eigentlich keine zahlen, gell? Ich bin der Sohn Gottes, gell? Aber er sagt, solange ich hier lebe, mache ich das. Ich ordne mich da unter. Kein Problem. Aber ich habe kein Geld. Ja, Petrus, geh mal ein bisschen fischen. Wie cool ist das denn? Petrus geht hin, schmeißt die Angel raus, holt einen Fisch aus, zack, Geld drin. Das ist eine gute Art, Steuern zu bezahlen. Motiv, um des Herrn willen. Wir tun das für den Herrn. Nebenbei, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu aller Unterordnung. Und in allen Kontexten, wenn es um Unterordnung geht, wir machen das für den Herrn. Freunde, wirklich, wenn es dir schwerfällt zu unterordnen, dann mach dir klar, für wen du es tust. Wenn du nicht weißt, für wen du es tust, wird es schwer. Wenn du dich deinem Mann unterordnen musst als Frau und der Mann ist wirklich alles andere als unterordnungsfähig und unterordnungswürdig, dann ist es sehr schwer. Das ist natürlich Leiden pur und nicht wenige Frauen sagen, ich kann mich nicht dem unterordnen. Geht gar nicht. Funktioniert nicht. Natürlich. Und die Frauen sollen sich nicht den Männern unterordnen wegen dem Mann, wegen dem Herrn. Menschen unterordnen sich den Politikern, nicht um der Politiker willen, die sind es nicht wert. Fast alle. Wir machen das für den Herrn. Arbeitnehmer sollen sich den Arbeitgebern unterordnen, Sklaven, den Herren, nicht wegen den Herren, weil sie so tolle Arbeitgeber sind, für den Herrn. Es ist alles für den Herrn. Wenn uns aber nicht klar ist, in welcher Berufung wir stehen, wozu unser Leben noch auf dieser Welt da ist, dann haben wir keine Perspektive, diese Unterordnung zu leben, haben wir keine Kraft. Keine Kraft dafür. Darf ich andersrum sagen, wenn du es nicht für den Herrn tun kannst und tun willst, dann war es das. Du wirst bitterlich scheitern an diesem Auftrag. Und du kannst es für den Herrn nur tun, wenn du ihn liebst. Du kannst es nur tun, wenn du erkannt hast, was auf dich wartet. Du kannst es nur tun, wenn du deine Stellung in ihm hast und siehst. Warum haben wir so viele Jahre jetzt darüber geredet, was wir in Christus sind? Damit du jeden Grund sagst, wie kann ich ihm nur danken? Wie kann ich ihm das nur zurückgeben?
Und der Herr sagt, ich lasse dich noch eine Weile hier. Ich will, dass du zwar zu mir kommst, ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst und sie genießt, aber ich will, dass du hier noch bleibst und denen das weitergibst. Bitte bleib noch, das will ich von dir. Sei mein Zeuge. Sei mein Zeuge. Also, Motiv. Was ist der Grund? Was ist der Grund? Schaut mal Vers 15. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unvollständigen Menschen zum Schweigen bringt. Warum will Gott das? Also das Motiv ist, Gott will es. Das ist meine Motivation. Ich mache es für den Herrn. Aber warum? Weil Gott will. Was will Gott? Dass wir durch Gutes tun, das heißt durch diese Art des Lebens, durch die Unterordnung, die Unwissenheit der unvollständigen Menschen zum Schweigen bringen. Das ist die Art und Weise, wie Gott die Unvollständigen und die Unwissenden das Maul stopft. Das ist seine Art. Das will Gott. Das ist der Grund. Das ist die Art und Weise, wie wir Menschen dazu bringen, ihre ständige Lästereien gegen Christus und seine Gemeinde zu Ende zu bringen und sie dahin bringen, dass sie endlich überhaupt in der Lage sind, das Evangelium zuzuhören. Sie werden sonst permanent lästern und permanent dagegen wettern. Sie werden nicht erkennen. Sie werden nicht zum Schweigen kommen. Sie werden nicht zur Ruhe kommen. Fünftens, gell? In welcher Haltung müssen wir das tun? Erstens der Befehl. Zweitens das Ausmaß. Drittens das Motiv. Viertens der Grund. Richtig? Seid ihr bei mir? Fünftens die Haltung. In welcher Haltung soll ich das tun? In welcher Haltung soll ich das tun? Petrus schreibt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel zur Bosheit haben. Das ist die Haltung. Als Freie. Ihr seid frei. Aber das bedeutet nicht, eure Bosheit auszuleben. Wir werden darüber nachdenken. Wirklich unser ganzen fleischliche Gerechtigkeitsempfinden. Recht. Das bedeutet nicht, ich sage es euch schon mal voraus, das bedeutet nicht, ich werde es euch ja das erklären, das bedeutet nicht, dass ich bei jeder Demonstration mitlaufen muss und schreien muss, weg mit ihnen, bei jeder Petition mitmachen muss. Es bedeutet nicht, mit Bosheit die Welt verändern zu wollen. Das bedeutet nicht, mit gleichem Kampf, mit gleichen Werkzeugen, mit gleichen Waffen, diesen Kampf führen gegen die. Interessant ist, es heißt, ordnet euch unter allen Menschlichen. Ja? Ordnet, Unterordnung ist, gell? Wir sollen uns unterordnen. Was sollen wir nicht machen? Wir heißen nicht, ordnet sie euch unter. Wir sollen ihnen uns unterordnen. Und nicht sie untergraben oder sie revolutionieren oder sie verändern oder sie bekämpfen. All das führt nicht dazu, dass Menschen gerettet werden, vom Finsternis ins Licht kommen. Wir werden über diese Dinge nachdenken. Entschuldigung, wenn ich nehme euch nur so ein bisschen hinein, die ganze Thematik. Ist Abtreibung schlimm? Katastrophal. Dann tötet Leben, richtig? Und es gibt Gesetze, die erlassen werden, dass man das rein rechtlich tun kann. Schutz der Mütter und was weiß ich. Ja? Ihr kennt euch ein bisschen mit der Thematik aus. So, und es gibt, finden wir das gut? Natürlich nicht. Was machen wir? Wir gehen auf die Barrikaden. In manchen Ländern gehen Christen, die Polizisten müssen sie mit Wasser wegjagen, so wie Stuttgart 21. Sie binden sich da an Pfeiler und da müssen sie wegtragen, weil sie den Platz nicht frei machen müssen. Die schreien, die brüllen. Wird irgendein Mensch dadurch gerettet? Ganz ehrlich. Verändern wir das Abtreibungsgesetz dadurch? Keine Demo wird das verändern. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich sage es euch, ich werde es euch begründen. Es vermag es nicht. Was vermag es zu verändern? Menschen müssen zum Glauben kommen. Ein Politiker muss zum Glauben kommen und merken, das ist gegen Gottes Willen. Und die Frau, die abtreiben lässt, muss zum Glauben kommen und merken, das ist gegen Gottes Willen. Dann geschieht Veränderung, oder? Aber wenn wir diese Menschen permanent beschimpfen und permanent angreifen und verfluchen, wie wollen wir sie dann bekehren? Wie wollen wir der Frau oder dem Politiker, wie wollen wir ihnen das Evangelium erklären? Unmöglich. Die Abtreibungshaltung geschieht nur dadurch, wird eine Veränderung erleben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn sie zu Buße kommen, zu Umkehr kommen, dann geschieht Veränderung. Und das hat dann Auswirkungen auf Gesetzgebung und all diese Dinge. Und wir meinen mit einer Petition, mit einem Plakat, entweder ein Gesetz. Und mit so einem Schreien und Brüllen und Beschimpfen entweder ein Gesetz. Absolut unmöglich. In welcher Haltung? Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit des Deckmantel der Bosheit haben. Wir müssen über die Haltung nachdenken. In welcher Haltung leben wir diese Unterordnung? Wie machen wir das? Und das Letzte, das ist Punkt 6, und somit ist es an uns Menschen gerichtet. In gewisser Weise ist das Vers 17 eine Zusammenfassung von allem, was er vorher gesagt hat. Er passt eine Grundzusammenfassung. Mir fehlt ein guter, stichhaltiger Begriff, um diese Perlenkette schön zu vollenden. Ich habe es Zusammenfassung genannt. Oder ein Beispiel, ist auch gut, ja. Erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. So, wie mache ich das? Wie lebe ich das? Das Beispiel ist gut. Wie mache ich das? Indem ich alle ehre. Ja, wen alle? Nur die Guten. Die keine bösen Gesetze erlassen, die nur Gutes tun. Ehrt nur die guten Politiker. Petrus schreibt jetzt und er beginnt und sagt, erweist allen Menschen Ehre, allen, sowohl guten wie schlechten. Warum? Wer bedarf der Gnade Gottes? Alle. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Hier geht es um alle Menschen, die das Evangelium nötig haben. Alle Menschen, die unser priesterlicher Dienst erleben. Wir können nicht selektieren, wir können nicht nach Rasse und nach Herkunft, nach Land. Aber bei den Moslems, da geht ja gar nicht. Hier bei denen, ja, okay, das sind Deutsche, das sind Russen, das sind Schwaben, Mann, Frau, Kind, dann auch nein. Intellektuell, nicht intellektuell, machen wir uns eine Zielgruppe noch am besten. Den wollen wir erreichen. Mit dem komme ich klar. Allen, allen. Auch den Schlechten, auch den Bösen, auch den Taugenichts, auch die wir hassen. Allen Menschen. Erweist allen Ehre. Liebt Brüderschaft. Jetzt kommt auch zum Christen. Warum? Weil später der Kampf zwischen Ältesten und Jüngeren und Ältesten auch die Ehre bedarf. Das ist Kapitel 5, ist noch ein langer Weg dahin. Liebt die Brüderschaft. Fürchtet Gott. Warum fürchtet Gott? Wisst ihr warum? So viel will ich euch verraten. Weil wer will, dass man das macht? Gott. Und wenn wir das nicht tun, wen sollen wir fürchten? Gott. Wenn es Gottes Wille ist und wir es für den Herrn tun, und es Gottes Wille ist, brauchen wir auch eine gesunde Gottesfurcht. Wenn wir als heiliges Priestertum leben, brauchen wir eine gesunde Gottesfurcht. Und interessanterweise, wie endet er? So, Petrus, geht ja gar nicht. Ich würde so schreiben. Erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, ist klar, verehrten König, fürchtet Gott. So würde ich schreiben, gell? Weil es kann doch nicht sein, dass der König am Ende kommt, Gott zwischendrin. Wir wollen doch in allem Gott Ehre geben. Warum endet es so? Wie hat er angefangen? Ordnet euch allen menschlichen Einrichtungen unter, aus dem Herrn willen, sei es denn König, den Oberen. Und er hat angefangen und jetzt kommt er nochmal zurück. Also das Thema ist nur das Gleiche. Ehrt den König. Ehrt Nero. Da verlangt aber echt viel, gell? Warum er das verlangt, wie er das verlangt. Über diese Dinge möchte ich mit euch diese Perle ein bisschen genauer anschauen. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Ich habe versprochen, nicht so langsam darüber das zu machen. Aber es sind so schöne Perlen, wichtige Perlen. Ich würde gerne mit euch sie im Einzelnen flüchtig betrachten, so sie mit euch durchgehen und dann einen Exkurs machen, indem ich euch mit euch darüber nachdenken, was ist eigentlich unsere Berufung? Was ist eigentlich unsere Berufung? Ja. Okay, also, das erwartet uns die nächsten Bibelstunden. 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 13 bis 17. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, mach uns würdiges Volk, das du besitzt, das fähig ist, ein Wandel zu leben, das dich verherrlicht, das dein Wesen widerspiegelt und einen Boden bereitet, einen Weg bereitet für Menschen dieser Welt, die du aus dieser Welt retten möchtest. Herr, schenke Gnade, dass wir gute Werkzeuge dafür sind und dass wir Förderer und nicht Zerstörer des Evangeliums sind. Jesus, ich bitte dich, für mich persönlich und für meine Geschwister, für uns als Gemeinde, Herr, vergib, wo wir deinem Evangelium mehr Schaden zugefügt haben und zur Lästerung geworden sind als zum Segen. Ich weiß, wo ich das tat und weiß, wie oft ich das tat. Und ich weiß noch nicht, wie oft du weißt, wie viel ich noch mehr tat. Und darum danke ich Jesus für deine Vergebung und ich bitte dich, Herr, dass reinige und heilige und richte neu aus. Amen. Einen gesegneten Abend euch.